ja eigentlich auch als Geschichten erzählen.
What's the story?
Each shot creating an energy that leads to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Episode 132, 132. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr hört fleißig zu. Ich hoffe, ihr macht's euch gemütlich. Vielleicht geht ihr gerade eine kleine Hunderunde oder ihr seid mit der Kamera unterwegs. Fühlt euch inspiriert. Wenn ihr zu Hause seid, macht euch einen Tee, einen Kaffee, holt euch ein Glas Wasser und lauscht diesen Klängen, sie sind in C-Dur oder D-Moll, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich nicht alleine, sondern habe heute wieder einen Gast, was ihr vielleicht schon an der Folgenbeschreibung oder am Folgentitel gesehen habt. Mein Gast heute ist Jannis Matar. Und das Verrückte an der Geschichte, ich glaube, das sage ich auch einigermaßen häufig, wir sind eigentlich schon seit 2 Jahren, vielleicht sogar noch länger, verabredet zu einem Podcast und irgendwie kam immer das Leben dazwischen. Zuletzt ein Kreuzbandriss bei dir, Jannis. Aber du bist irgendwie am Büro gefesselt jetzt. Jetzt kommst du nicht weg. Jetzt sind wir da und jetzt sprechen wir. Schön, dass du da bist. Hi.
Hi, freut mich, dass ich da sein darf. Und ich kann dir nicht weglaufen. So, du bist schneller als ich. Egal, was bei dir los ist, du bist schneller als ich gerade. Deswegen. Aber nein, ich habe mich da sehr gerne jetzt einholen lassen von dir.
Sehr gut. Wir beiden alten Männer haben im Vorfeld gerade schon über unsere Verletzungshistorie gesprochen. Das ist heute nicht der Krücken-Podcast. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, dein Knie, das ist es, kommt wieder zu Stabilität und du bist bald wieder im wahrsten Sinne des Wortes auf den Beinen.
Ja, das wird schon. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, schon als ich im Krankenhaus lag, hat es mich extrem in den Fingern gejuckt, Bilder machen zu wollen. Vielleicht gerade, weil ich wusste, gut, jetzt gerade ist schwierig. Wobei doch, ich habe tatsächlich ein paar Bilder von mir selbst gemacht. Ich wollte unbedingt ein Krankenhaus-Spiegel-Selfie in diesem wunderschönen OP-Hemdchen von mir machen. Deswegen, ich habe sogar fotografiert, aber bis ich wieder das mache, was ich sonst immer gemacht habe, da brauche ich vielleicht noch 1-2 Tage.
Ich habe direkt 2 Assoziationen, die mir gerade in den Kopf schießen, wenn wir hierüber sprechen. Die erste ist: Wie viel Charme hat ein Krankenhauszimmer? Ich bin ziemlich sicher, du bist privat versichert und hast einen Einzelraum mit wirklich großem Fernseher und dies, das. Wie sehr ähnelt ein Krankenhauszimmer einem Hotelzimmer?
Es ist praktisch dasselbe, nur ein bisschen anders geschmückt. Weil Beides besticht ja durch maximale Anonymität und wechselnde Bewohner mit wechselnden Geschichten und Wegen, die sie dahin geführt haben. Und wie so ein Hotelzimmer ist auch ein Krankenhauszimmer ein Ort, wo dann diese Anonymität auf absolute Intimität trifft, weil du ja da in einer sehr verletzlichen Situation bist. Anders verletzlich als es auf meinen Bildern, aber trotzdem sehr verletzlich. Auch ich hatte nicht viel an. Also, dass es noch eine Gemeinsamkeit in der Zukunft. Aber es ist tatsächlich so, dass es relativ ähnlich ist. Und ich muss sagen, ich finde auch so ein Krankenhauszimmer hat für mich so einen ästhetischen Reiz. Ich würde da vermutlich jetzt kein Krankenhaus anfragen, um ein Shooting in einem Hotel, in einem Krankenbettzimmer da zu machen. Das wäre dann doch arg pietätlos. Aber so die Faszination Krankenhäuser oder diese Geschichten und auch von, ich es mitbekomme von anderen Fotografen, die, weiß ich nicht, beispielsweise die letzten Tage, Momente von Familienangehörigen irgendwie festhalten wollen in so einem Hotel, bin also darauf geeicht, in so einem Krankenhaus, das, ich kann schon verstehen, dass das auf eine gewisse Weise fasziniert und so eine Anziehungskraft hat, auf jeden Fall.
Total. Ich habe ja tatsächlich im vergangenen November sehr viel speziell in einem Krankenhaus in Ghana, in Accra, fotografiert. Da hatte ich tatsächlich überhaupt keine Vibes in Richtung, boah, das ist jetzt hier eine super Kulisse oder so, sondern da ging es ja darum, dass kleine Kinder, Kleinstkinder am Herzen operiert wurden. Und natürlich kannst du da auch wahnsinnig intensive Geschichten erzählen, aber die erzählen halt einfach erstens die Geschichte von maximaler Verletzlichkeit, denn da liegt dann ein 3 Monate altes Baby oder ein 2 Jahre altes Kind, das dann am Herzen operiert wird. Und es erzählt die Geschichte aber auch von Hoffnung und von Zukunft, weil die Kinder, die operiert wurden, die haben eine Zukunft vor sich und die haben das Glück, dass sie operiert wurden. Und das habe ich versucht, so ein bisschen über diese Bilder auch zu erzählen. Das war jetzt weniger ästhetisch oder so, wie du sagst, anonym und mit 1000 anderen fantasieanregenden Momenten, sondern da ging es tatsächlich eher um Gesundheit und das Leben an sich.
Ja, das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack. Ich meine, der Grund, der einen in so ein Zimmer führt, egal ob es jetzt Hotel ist oder Krankenhaus oder egal wohin, der ist natürlich komplett entscheidend dafür, was das in einem auslösen kann, soll, darf, muss, was auch immer. Ist ja auch, man geht ja auch dann in so einer Situation wie du, gehst du ja auch mit einer ganz anderen, ja, mit einem anderen, ich hasse Anglizismen, aber mit einem anderen Mindset irgendwie rein. Wenn ich wie bei meiner OP da reinkomme, dann bin ich vor allem neugierig, weil ich lag noch nie im Krankenhaus. Ich finde das relativ faszinierend, bin aber auch ein bisschen aufgeregt und weiß, aber gut, es wird mir nichts passieren, weil es geht nicht um Leben und Tod. Aber wenn es um Herz-OPs oder was auch immer bei Kleinkindern, Säuglingen und so weiter geht, ist natürlich direkt die Ausgangslage so maximal unterschiedlich. Da geht es dann relativ wenig um Neugier. Da geht es einfach nur darum, möglichst viele Menschenleben irgendwie retten zu können. Das ist natürlich ein Ansatz. Und ich muss sagen, ich finde das sehr beeindruckend, dass du sowas fotografierst. Ich habe früher auch immer von mir gedacht, dass ich mal sowas machen würde, aber spätestens seit ich selbst einen Sohn habe, ist es unfassbar. Wenn ich Videos, Bilder sehe von Kindern, die leiden, ich kann mir das nicht mehr angucken. Da muss ich sofort ausschalten. Das macht meinen Magen und meine Gefühlswelt macht das gar nicht mehr mit.
Das ist das Normalste der Welt. Das ist das Los eines Elternteils oder von uns Eltern, dass genau das passiert. Das ist offensichtlich in der DNA, in der Natur der Dinge, dass wir bei solchen Dingen dann Probleme bekommen, das uns anzuschauen. Und ich finde das auch gar nicht schlimm, weil es irgendwie einfach zeigt, wie empathisch und mitfühlend man offensichtlich ja auch ist. So, ich hätte das auch nicht erwartet, dass ich diese Sache fotografieren darf und da am Ende auch noch ein Buch raus entsteht. Aber ich kann dir auch eine Sache sagen, das erzähle ich dann immer gerne, wenn wir über das Buch sprechen. Die Szenen im OP selbst, also im Intensiv-OP, wo dann wirklich am Herzen operiert wird und 1000 Apparate laufen und überall piept es und blinkt es und es ist schon eine angespannte Situation, hat mich überhaupt gar nicht weder mental noch psychisch belastet und auch emotional nicht mitgenommen, weil der kleine Mensch, der da auf dem OP-Tisch liegt, der ist so maximal abstrahiert, weil alles, wirklich alles ist, muss man hier eigentlich jetzt eine Triggerwarnung vorschauen? Nein, wahrscheinlich nicht. Deshalb, also, das ist alles so abgedeckt und wenig sichtbar, dass für mich nie dort die Verbindung war, da liegt jetzt ein kleines Kind. Sondern es war immer, da sind Ärzte, die machen ihren Job und das machen sie gut und dann ist das irgendwann fertig. Und emotionaler war es für mich viel mehr, als ich ein Kind im Aufwachraum, also auf der Intensivstation dann gesehen habe, ein kleines Mädchen, die angefangen hat, weil die Narkose schwächer wurde und sie die erste war, die operiert wurde und damit auch die erste, die dann wieder aufgeweckt wurde langsam. Als die Narkose nachließ, fing sie an, tatsächlich zu singen und so ein bisschen an 1000 Apparaten angeschlossen, trotzdem zu tanzen. Und das kam für mich so komplett aus dem Nichts, weil ich stand daneben und habe gerade ein paar Fotos gemacht. Und an ihrem Fußende lag ein Orang-Utan-Kuscheltier, das berühmte Orang-Utan-Kuscheltier von Ikea. Das haben meine Kinder auch. Und das hat mich so umgehauen in dem Moment, weil dieses kleine Mädchen hat einfach wieder gesungen und war so eine unschuldige Fröhlichkeit, obwohl sie an 1000 Apparaten angeschlossen war. Und ich wusste, ihr wird's gut gehen. Und das hat mich so umgehauen. Ich habe mich erstmal 10 Minuten hinsetzen müssen und es liefen auch ein paar Tränen, weil das so berührend war in dem Moment und so intensiv tatsächlich.
Ich wollte dich nämlich gerade gefragt haben, ob du auch irgendwie Mechaniken für Kompensation, Aufbereitung in dem Szenario selbst hast, weil klar, wenn man von so einer Reise zurückkommt, dann hat man natürlich plötzlich relativ viel Raum, um sich damit auseinanderzusetzen, was man da gesehen hat und fotografiert hat. Aber in den Momenten selbst, wenn man sowas miterlebt, braucht man ja vielleicht auch zwischendurch mal so die 10, 15 Minuten, um ein bisschen wieder runterzufahren und vielleicht ein bisschen zu desensibilisieren, bevor man sich dem wieder geben kann. Ich weiß, ich hatte in meinem Podcast mal mit einem Kriegsfotografen gesprochen, der mir auch erzählte, dass es bei ihm so gewesen ist. Er hat in einer Schule fotografiert, auch in einem Kriegsgebiet und halt nicht, also wirklich so Endstufe von dem, was man so Schlimmes ablichten kann quasi. Und er hat mir auch erzählt, er ist dann so, macht dann seinen Job und macht seine Bilder, geht in den leeren Klassenraum nebenan, heult 10 Minuten wie ein Schlosshund, ja, und danach abwischen und weitermachen.
Ja.
Das ist, also größten Respekt habe ich vor sowas.
Absolut. Also das ist auch etwas, und das kann ich auch nicht miteinander vergleichen. Ich weiß sehr wohl, was es auf der einen Seite für eine privilegierte Situation ist, dass ich das überhaupt miterleben darf und machen darf. Und auf der anderen Seite weiß ich, das ist jetzt kein Krisengebiet, in dem ich bin. Und hier geht es zwar um Leben und vielleicht auch ein bisschen um Tod, aber vor allem geht es darum, einen Routineeingriff vorzuführen, der in Europa wirklich kein großer Schnack ist. Klar, wir reden über eine OP am offenen Herzen, aber wir reden über wirklich Routineeingriffe, die, ich will nicht sagen, am Fließband gemacht werden, aber die häufig gemacht werden und wo eher selten Dinge passieren, die schlimm sind. So. Und das war für mich dann auch einfacher, das zu verarbeiten, weil klar, gehen wir in eine Operation und 2 von 3 Operationen laufen schief oder so, dann reden wir über einen ganz anderen Schnack. Dann hätte ich das wahrscheinlich auch nicht gemacht, wenn die Quote so schlimm wäre, weil das kann ich auch nicht. Aber ich wusste jeden Moment, den ich dort war, es geht um die Zukunft dieser Kinder und ohne diese OP hätten sie keine Zukunft. Und das sind Ärztinnen und Ärzte, die das tagtäglich machen, Spezialisten, die dort sind. Und das hat mir geholfen, das Ganze gar nicht so negativ berühren zu lassen. So, was du gerade gesagt hast mit Kriegsfotografen und Fotografinnen. Ich habe gerade auf meiner Playlist auch diesen tollen Film mit, wer ist es? Die Schauspielerin. Der Film heißt auf jeden Fall Die Fotografin. Den habe ich auf, der gibt's in der ARD-Mediathek, habe ich auf meiner Playlist relativ weit oben, aber da muss man irgendwie auch die Muße zu haben, den dann gucken zu wollen und zu können.
Ja, es ist Kate Winslet, glaube ich, oder?
Ja, stimmt. Genau.
Stimmt, den habe ich auch vor ein paar Monaten mal gesehen. Fand ich schon, also ist auf jeden Fall ein relativ intensiver Film, fand ich. Und ja auch die, vor allem wenn man sich die Geschichte dahinter halt anschaut von dieser Fotografin, von dieser Lee Miller, die als Model keinen Bock mehr hatte auf Oberflächlichkeit und dann gesagt hat, so jetzt fotografiere ich Krieg.
Ja.
Also richtig, richtig beeindruckend und krasse Geschichte. Lohnt sich auf jeden Fall sehr, sich den anzugucken. Aber man braucht da einen Moment Ruhe. Das ist nichts, was man irgendwie sich abends anmacht, wenn man irgendwie den anstrengenden Tag hat und einfach ein bisschen ausspannen will. Das ist schon ein bisschen intensiver.
Ja, ja, eben weil du auch gerade richtig sagst, es ist halt autobiografisch. Also es ist eine echte Geschichte am wahren Leben. So selbst ausgedachte Fantasiegeschichten sind ja häufig so gut, dass man irgendwie einen Moment braucht. Aber das ist die Realität. Aber lass uns nicht über Krieg reden. Ich wollte dir noch eine zweite Assoziation mitgeben. Wir sind trotzdem im kulturellen Bereich. Denn als ich vorhin Krücken gesagt habe, kam mir direkt, und du gesagt hast, so, du bist so langsam und sowas, kam mir direkt die Assoziation, das Fenster zum Hof. Kennst du das?
Ja, ja.
Da sitzt der Jannis sitzt dann da mit seiner Kamera an dem Fenster, kann sich nicht viel bewegen, guckt die ganze Zeit in den Kölner Hinterhof und fotografiert alle Leute, die da eventuell den Müll gerade rausbringen. Und dann
genau
nachts kommt jemand mit einem Spaten und
das hatte mir tatsächlich irgendjemand geschrieben auf irgendeine dieser ich kann mich nicht bewegen und sitze im Krankenhaus-Stories, hatte irgendjemand geschrieben, oh, für Hitchcock wäre das jetzt ein ganz spannendes Szenario.
So, genau.
So, also Nee, also tatsächlich gucke ich bei mir auch gar nicht mehr auf irgendeinen Kölner Hinterhof, sondern ich gucke, wohne jetzt in der Kölner Vorstadt in Frechen und gucke einfach nur auf die Kaninchen in unserem Garten. Die machen relativ wenig spannende Dinge. Also die sind niedlich und alles, aber da kommt, glaube ich, nicht, ist nicht so das Potenzial für spannende Stories, das dabei rumkommt.
Es gibt ein sehr, sehr gutes Buch, was ich geliebt habe. Watership Down heißt das. Boah, es ist heute voll der Kulturpodcast. Das haben wir, glaube ich, entweder noch in der Grundschule oder in der 5. oder 6. Klasse gelesen. Junge, da habe ich Tränen geheult bei dem Buch. Und das ist auch eine wirklich tolle Geschichte. Da geht's um Kaninchen. Aber lasst uns jetzt nicht weiter über Krieg und Kultur reden. Wobei irgendwie reden wir auf jeden Fall doch ja über Kultur. Wir reden schon aber seit 15 Minuten und wissen eigentlich noch gar nicht, mit wem wir so richtig reden. Und das erinnert mich an unser erstes Aufeinandertreffen in echt sozusagen. Das war beim Kameradealer bei der Weihnachtsfeier vor 3 Jahren, 2 Jahren?
2 Jahren, ja, 2 Jahren.
Genau, das war in Köln in den High-End-Studios, auch eine coole Fotolocation, cooles Fotostudio, die auch Podcast anbieten. Und an dem Abend durften wir auch einfach so uns hinsetzen und einen Podcast aufzeichnen. Und du saßt dort zusammen mit Lukas, der auch hier bei uns schon zu Gast war, liebe Grüße. Und Trägi, auch der war hier schon zu Gast, liebe Grüße. Und ich habe mich dann reingesneakt und wir haben dann einfach irgendwie eine halbe Stunde miteinander gesprochen. Hast du das eigentlich irgendwann mal irgendwo veröffentlicht?
Ich habe das tatsächlich nie irgendwo veröffentlicht. Ich weiß, dass ich mich irgendwann dran gesetzt habe und dann irgendwann relativ entnervt aufgegeben habe, weil Trägi immer so weit vom Mikrofon weg saß, dass man ihn kaum gehört hat. Und ich irgendwann gesagt, boah, nee, ich mach das später. Ich habe ja jetzt keine Lust, da irgendwie mit dieser Spur rumzuspielen. Und dann habe ich es aber nie mehr gemacht. Und fand es aber auch gar nicht schlimm, weil auch wenn man sowas aufzeichnet und es natürlich ganz toll ist, wenn man sowas teilen kann und du hast ja auch irgendwie daraus zumindest für Social irgendwas gezogen, finde ich, ist doch das Schönste an dieser ganzen Podcasterei der Moment, in dem man mit den anderen Leuten spricht. Also so gerne ich das dann auch teile, aber hauptsächlich mache ich das ja auch immer für mich, weil mich das interessiert, mit den Leuten zu schnacken und mal Gespräche zu führen, die nicht 5 Minuten von einem Blick aufs Handy unterbrochen werden. Dementsprechend war ich da ganz egozentrisch und habe gesagt, nur das behalte ich erstmal nur für mich und meinen Kopf.
Ja, und es war einfach wirklich, also es war ein wirklich toller Abend für einen guten Zweck damals. Arts meets Education, liebe Grüße auch an die Kollegen. Da gab es viele, viele Spenden für, viele Lose, die man kaufen konnte für dieses tolle Projekt, wo Kinder mit ihrer eigenen Fotografie ihre Schule finanzieren. Die habe ich schätzen gelernt an dem Abend. Es war ein cooler Vibe, so auch musiktechnisch. Und dann eben diese Situation in diesem Podcast-Studio, diese Podcast-Situation, denke ich super viel und super gerne dran zurück, weil es eben auch so 3, 4 Leute da waren, die alle irgendwie diese unglaubliche Leidenschaft zur Fotografie haben. Also das war wirklich ein ganz toller Moment da in diesem Studio, fand ich.
Ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht, einfach mal frei von der Leber weg, irgendwie ohne festes Thema, ohne Agenda, irgendwie da einfach ein bisschen zu quatschen. Und Sebastian und Lukas sind ja auch beide sehr angenehme Gesprächspartner, muss man ja sagen.
Voll, genau. Und du bist auch ein angenehmer Gesprächspartner und deshalb stellen wir dich einmal kurz vor. Beziehungsweise mach doch mal ganz kurz so ein Zweisetzer, wer du eigentlich bist, was du machst und wieso man dich vielleicht kennen könnte oder sollte.
Okay, mache ich. Zwei Sätze ist gar nicht so einfach, aber das kriege ich hin. Also, ich bin Janis Matar, ich bin sowas Ähnliches wie Fotograf, hab das irgendwann mal studiert, dachte Ewigkeiten, ich würde als Dokumentarmensch um die Welt reisen, nur um jetzt dann doch hauptsächlich nackte Frauen in Hotelzimmern zu fotografieren und das über diverse Kanäle und Medien zu veröffentlichen und zu teilen und zu zeigen. Und vielleicht kennt der ein oder andere meinen Podcast, The Unlocked Times oder das Printmagazin mit dem gleichen Namen oder hat auch schon mal einen Blick in das Buch Hotel Stories hineingeworfen.
Darüber sprechen wir gleich ein bisschen intensiver. Also grundsätzlich über deinen Weg und auch Hotel Stories. Ich habe mich natürlich ein bisschen mit dir befasst und habe festgestellt, du hast auf der einen Seite Psychologie studiert und dann abgebrochen und dann bist du in den Journalismus gesteppt. Das heißt also, wir haben mindestens schon mal ein paar kleine Parallelen, wir beiden. Nicht, dass ich Psychologie studiert habe, aber ich habe auch ein Studium, was ich angefangen habe, damals Germanistik, auch abgebrochen und habe aber immer auch den Weg Journalismus, Sportjournalismus einschlagen wollen und das auch geschafft und gemacht. Und trotzdem ist die größte gemeinsame Verbindung die Fotografie. Wie bist du über den Journalismus zur Fotografie gekommen und warum glaubst du, ist das gar nicht so weit voneinander entfernt?
Also bei mir war es tatsächlich, also ich habe jetzt keine klassische, mein Opa hat mir irgendwann eine Kamera geschenkt und seitdem liebe ich den Scheiß-Geschichte. Bei mir war es tatsächlich eigentlich Kalkül. Ich hatte dieses Studium abgebrochen, weil ich es nicht ausgehalten habe, einfach in einem Hörsaal zu sitzen und aufzupassen und mitzuschreiben. Das hat mein Gehirn nicht machen wollen. Das ist wahnsinnig geworden in dieser eintönigen Sitzen- und Aufpassroutine. Und meine Eltern haben mir damals gesagt, ja, okay, es ist okay. Niemand muss beim ersten Versuch direkt den Treffer landen. Es ist vollkommen fein, was auszuprobieren und festzustellen, das ist es nicht. Aber wenn du das Studium abbrichst, dann sitzt du natürlich jetzt nicht die nächsten 8 Monate zu Hause und tust nichts. So, dann musst du dir schon was suchen, eine regelmäßige Beschäftigung, damit das Jahr keine verlorene Zeit ist. Und ich habe dann gedacht, ja, okay, ich mag Journalismus ganz gerne, ich schreibe ganz gerne und habe dann gedacht, ja gut, dann mache ich einfach vielleicht ein Praktikum bei der Lokalredaktion von einer kleinen Zeitung bei uns in Belgien. Habe, glaube ich, dem Chefredakteur in 3 Wochen 7 Mails geschrieben, bis er mir geantwortet hat. Und dann habe ich halt da angefangen, ein Praktikum zu machen und habe halt so diese kleinen Beiträge gemacht, die jeder, glaube ich, da irgendwie im Journalismus anfängt, macht. Dann war hier, weiß ich nicht, das Jubiläumsfest vom Kaninchenzüchterverein, so diese Art von Dingen. Und irgendwann hieß es dann auch, ja, kannst du eigentlich eine Kamera bedienen, weil kannst du mal mitnehmen zu Terminen, weil die natürlich nicht immer ihren Haus- und Hoffotografen mitschicken. So, das war heute noch viel weniger, auch schon vor 10, 12 Jahren gab es da kein Geld für sowas, so die goldenen Zeiten des Journalismus, wo man, weiß ich nicht, für 4 Monate auf Reportage geschickt wurde für einen Artikel, sind halt lange vorbei. Und so habe ich angefangen, so ein bisschen zu knipsen und habe gedacht, hey, dieses Journalismus-Ding macht voll Bock. Das könnte ich mir mega gut vorstellen. Und vielleicht, wenn ich das Schreiben mit dem Fotografieren verbinde, könnte ich ja so eine Art Zeckens-Allzweck-Waffe sein. Und habe tatsächlich dann beschlossen, ja gut, aber dann studiere ich doch einfach Fotografie, weil ich wusste, so ein theoretisches Studium liegt mir einfach nicht. Das schaffe ich nicht. Also nicht von der mentalen Kapazität, sondern einfach von der Aufmerksamkeit her will ich nicht. Und dann bin ich halt an die Kunsthochschule gegangen und habe da angefangen, Fotografie zu studieren. Habe mich aber witzigerweise auch nicht mit einem Presseportfolio beworben, weil ich damals in meiner eingeschränkten Sicht dachte, na gut, Fotografie ist ja eigentlich nur Porträt. Das war so, in meinem Kopf war das relativ klein drin, obwohl ich ja was anderes gemacht hatte vorher. Und dann habe ich dann halt irgendwelche Bekannten, Freundinnen und so weiter halt gefragt und habe mit denen dann Bilder gemacht. Und ich weiß noch ganz genau, da kann ich mich bis heute dran erinnern, an diesen sehr unangenehmen Moment, wo ich dann bei der Aufnahmeprüfung saß, bei der Kunsthochschule, und der Prüfer vor mir, der auch später einer meiner Professoren wurde, also meine Mappe durchgeblättert hat und zu mir sagte, ja, handwerklich auf jeden Fall gut, darauf kann man aufbauen. Inhaltlich sehr viel LKW-Fahrerkalender, aber das kriegen wir schon raus. So, und obwohl ich ja dann erstmal total in meiner, ich möchte aber auf jeden Fall Reportage machen, das ist das, was ich liebe, bin ich ja irgendwie so ein bisschen in das Thema LKW-Fahrerkalender so im weitesten Sinne wieder zurückgekommen mit der Zeit. Aber ja, daran erinnere ich mich sehr gerne. Und ja, so hat das angefangen. Es war eher Berechnung und Planung und die Leidenschaft kam erst mit der Zeit.
Das ist so lustig, diese LKW-Kalender-Geschichte. Ich kann da auch noch eine zu ergänzen. Die hat mich damals umgehauen und es hat sämtliche Klischees bedient. Ich habe in der Schulzeit immer auf dem Bau gearbeitet in den Sommerferien. Mein Papa war Architekt und der hat dann da die Connections gehabt und ich bin dann jede Sommerferien für 3 Wochen auf dem Bau gewesen. Und das habe ich geliebt. Es war so, so toll, weil die ganze Zeit draußen, die ganze Zeit aktiv und mit einem ganz anderen Schlag Menschen zusammen zu sein, mit dem ich normalerweise nicht zusammen bin. Das habe ich auch immer sehr genossen, weil ich es liebe, verschiedene Perspektiven zu sehen und sowas. Aber mein allererster Tag auf dem Bau war, ich komme morgens um 6.20 Uhr auf die Baustelle, klopf an diesen Bauwagen, wo die Kollegen drin sitzen. Und das Erste, was ich sehe, als ich die Tür öffne, war straight am Ende dieses Bauwagens ein riesengroßer Kalender mit nackten Frauen. Und dann aber wirklich so LKW-Fahrer-Niveau. Tut mir leid jetzt an alle LKW-Fahrer, die gerade...
Das waren meine Bilder vermutlich.
Wahrscheinlich. Nein, aber nee, die waren nicht annähernd so ästhetisch, sondern die waren eher auf die Fresse ästhetisch. So, okay. Das werde ich nie vergessen. Der Kleine, ich weiß gar nicht, wie alt ich damals war, 16 vielleicht, 50, 16, ja, 16. Und öffne morgens um 20 nach 6 diese Tür und gucke auf sehr nackte, sehr üppige Frauen. Und
sind dir erstmal die Augen aus dem Kopf gefallen?
Ja, ich glaube, die ersten Momente waren so sehr amüsant für die Kollegen, die dort waren. Naja.
Ja, in dem Alter ist aber auch schwierig, weil man weiß natürlich auch gar nicht, wie man in so einem Moment reagieren soll, weil du bist 16, du bist ein junger Mann, die Hälfte des Blutes ist schon im Penis, du kannst gar nicht klar denken. Das ist auch super schwierig, damit umzugehen.
Ja, total. Naja, aber so viel zum Thema Bauarbeiter und LKW-Kalender, um jetzt mal sämtliche Klischees zu bedienen. Es tut mir leid, dass wir hier so klischeebehaftet gerade sind, aber das ist aus unserer Vita im Prinzip eine wahre Geschichte. Ich habe mich trotzdem gefragt, also cool, dass du das gemacht hast mit dem Studieren. Hast du das Studium auch abgeschlossen dann?
Ich habe das dann auch fertig gemacht.
Sehr, sehr cool. Und in der Zeit parallel weiterhin auch im journalistischen Bereich gearbeitet, weil ich weiß ja selber aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, im Prinzip auch in diesem Bereich Fuß zu fassen. So, da muss man natürlich erstens ein gewisses Talent haben, drei Sätze gerade einander dazu schreiben und dann auch diesen Karnickelzüchterverein eventuell vielleicht lesenswert zu beschreiben, diese Sitzung. Die Bilder gehören natürlich dazu. Ich habe genau dasselbe gemacht wie du. Tatsächlich für die westfälischen Nachrichten hier in Münster, Karnevalssitzung, Karnickelzüchterverein, irgendwelche Jahreshauptversammlungen von irgendwelchen Stiftungen und sowas. Und am Ende wurde immer nur gewünscht, und dann machst du bitte ein Gruppenfoto. Du weißt ja, wie du die dann hinstellen musst und so. Das habe ich natürlich auch alles gemacht. Ich habe die Bilder auch alle entwickelt und so. Das war total spannend und total cool. Aber richtig geil fand ich die Fotos nie. Ich fand die Fotos deshalb geil, das wirst du wahrscheinlich auch so erlebt haben. Du hast einen bestimmten Zeilensatz oder Spaltensatz für die Texte bekommen und wenn das Foto dann dreispaltig gedruckt wurde, gab es einfach mal das Doppelte an Kohle, weil das Foto natürlich dann sozusagen viel mehr wert war als der Text, den du geschrieben hast. Hat mich damals auch ein bisschen verletzt, ehrlich gesagt. So richtig kreativ ausleben konnte ich mich nicht, was die Fotos anging. War das bei dir anders?
Nein, das war bei mir exakt das Gleiche. Es waren die gleiche Art und Weise von Termin und ich habe das Studium über durchgemacht. Das war halt so meine Art von Studentenjob. Ich habe halt nicht gekellnert oder irgendwas, sondern ich war dann irgendwie abends und an den Wochenenden immer auf irgendwelchen Presseterminen, habe da Artikel geschrieben und fotografiert. Und es war genau das Gleiche. Also es gab wirklich nur sehr, sehr, sehr wenige Gelegenheiten, wo man das Gefühl hat, da kann man so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, künstlerisch rangehen, aber hatte man ein bisschen mehr visuelle Freiheit, da konnte man ein bisschen mehr machen als das Gruppenfoto. Ich habe halt relativ viele Kultursachen gemacht und das war dann halt schon cool, wenn man irgendwie so Ballettaufführung und so weiter machen konnte. Da war halt direkt visuell natürlich ein ganz anderes Element als, da stehen jetzt 6 Männer in schlechten Anzügen bei meinem Gruppenfoto, wie das halt immer so ist bei diesen ganzen politischen Themen, die man so hat. Aber war natürlich ganz weit weg davon, dass mich das irgendwie künstlerisch befriedigt hätte, das zu machen. Das war halt dann ein Job und ich habe das gerne gemacht und ich fand das cooler als zu kellnern zum Beispiel. Aber das ist, ich habe da jetzt selten da gestanden und in die Zeitung geguckt und gedacht, boah, wow, das ist ein richtig tolles Bild von mir. Natürlich freut man sich, wenn man jung ist, über alles, was von einem abgedruckt wird, das ist klar. Aber das war halt, also ich bin ja nicht damit hausieren gegangen, weil es war dann halt doch meistens dann das Bild vom Kaninchen auf dem Podium. Also. relativ.
Guck mal, und dein Ballett war mein Fußball, weil ich habe dann auch sehr viel Lokalsport gemacht. Und das war wiederum dann genau auch der andere Schnack, den du gesagt hast. Da war ich dann mit meiner Minolta mit dem, ich weiß gar nicht, 135er Objektiv, das ich mir von den Karnickelzüchtervereingeschichten dann am Ende abgespart habe und gekauft habe. Und da durfte ich dann tatsächlich auf den Lokalsport Fußballplätzen oder auch mal in der Halle beim Basketball oder Handball fotografieren. Und das war dann auch im Prinzip der Anfang von dem, wie es für mich weiterging. Dann irgendwann nach ein paar Jahren der Weg zum VfL Bochum und am Ende hat sich alles so gefügt, wie das bis heute jetzt passiert ist. Und da freue ich mich total drüber. Manchmal ist es einfach auch so, dass man sich seine Wege sucht und seine Wege im Zweifelsfall auch einen selber finden. Glaubst du, dass das bei dir irgendwie alles, ohne jetzt zu spirituell zu sein, aber auch so ein bisschen Fügung war? Also glaubst du, oder waren das alles immer total krass konkrete Entscheidungen?
Das ist eine schwierige Frage. Mir fiel noch eine, ich möchte noch eine Fußballanekdote erzählen, bevor ich darauf antworte. Das fiel mir nämlich gerade ein. Ich habe auch einmal ein Spiel fotografiert. Ich weiß nicht, ob unsere, also meine Heimatmannschaft, die AS Olpen, damals schon erste Belgische Liga gespielt hat oder noch zweite. Ich war auf jeden Fall da im Stadion, habe irgendwie Bilder gemacht und hatte halt auch nur so einen 70-200, also konnte auch nicht so super nah ran mit der Linse jetzt irgendwie an die Spieler auf dem Feld. Und ich wollte aber natürlich so nah wie möglich ran, weil ich die so groß wie möglich im Bild haben wollte. Und irgendwann lag ich so halb auf der Seitenlinie schon. Und es war halt leider die Seite, auf der der Linienrichter unterwegs war. Und der ist dann bei einem Laufen, ist der über mich drüber gestolpert. Und ich habe natürlich den schlimmsten Anschiss überhaupt bekommen, weil ich da als Stirnfried quasi dem Linienrichter da im Bild lag. Weil ich einfach nicht darauf geachtet habe, so komplett unbeleckt und so einfach da auf den Rasen geschmissen. Aber also die meisten Sachen waren, ich weiß nicht, ob es immer so konkrete Entscheidungen waren oder ob es häufiger ein, gewisse Begebenheiten einfach annehmen war. Also als Beispiel, ich habe damals in der ersten Studienwoche habe ich den Film War Photographer gesehen über die Arbeit von James Nachtway, einer der bekanntesten Fotografen überhaupt in dem Genre. Die schlimmsten Konflikte fotografiert und es geschafft, die aber visuell so gut zu komponieren, dass es gleichzeitig Kunst ist. Und ich habe diesen Film gesehen in der ersten Woche und gedacht, boah, das ist auf jeden Fall das, was ich machen will. 100%. Und dann war auch während meines Studiums war halt die Reportagefotografie auch mein Hauptfokus. Ich habe über Jahre hinweg sehr viel in Asylbewerberzentren fotografiert und da die Menschen porträtiert und so weiter. Habe das super viel gemacht. Und es hat relativ lange gedauert, bis ich zum einen festgestellt habe, dieses Reisen und unterwegs sein und weg von zu Hause sein liegt mir gar nicht. Da fühle ich mich gar nicht wohl mit. Auch so schön und romantisch man sich das vielleicht auch verklärt, wenn man sich vorstellt, dass man als Dokumentarfotograf um die Welt reist, war gar nichts für mich. Und irgendwann war es dann zusätzlich auch so, dass ich irgendwie gedacht habe, okay, es passiert schon so viel Mist und man muss sich mit so viel ganz furchtbaren Nachrichten und Dingen auseinandersetzen. Ich möchte in dem, was meine größte Leidenschaft ist, mir das einfach nicht antun. So, das, auch das eine relativ egoistische Nummer, aber ich habe einfach beschlossen, nee, ich möchte meine fotografische Leidenschaft dann lieber mit schönen Dingen einfach nur befüllen. Und ich habe lange damit zu kämpfen gehabt, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist vom Wert dessen, was ich tue, halt so ein Abstieg, weil klar, in Dokumentar und Reportage sieht jeder sofort den Wert, ne? Geschichten erzählen, dass das Missstände zeigen und darstellen, da versteht sofort jeder, warum das einen gesellschaftlichen Wert hat. Und habe tatsächlich lange damit zu kämpfen gehabt, irgendwie darauf klarzukommen, quasi, dass ich jetzt nur noch einfach hübsche Bilder mache. Und es hat auch eine Weile gedauert für mich, den Wert darin zu erkennen, was ich jetzt tue.
Da kommen wir gleich nochmal drauf, aber ich will das im Moment einmal kurz sacken lassen. Wie hat sich das dann bei dir verfestigt, dass das, was du jetzt machst, auch einen anderen Wert hat? Was waren die Wege dahin?
Das kam vor allem durch andere Menschen, Ich weiß, dass ich zum Beispiel, während ich das Buch gemacht habe, als ich noch in den Anfängen war, sehr, sehr viel mit Sebastian, also mit Träge auch darüber gesprochen habe und ihm häufiger mein Leid geklagt habe, dass alles, was ich mache, doch total belanglos und kacke ist. Sebastian ist ja der Meister darin, in jedem Bild, was er irgendwo sieht, da irgendeine Geschichte sich zu, also irgendwas zu erzählen zu haben, irgendwas darin zu sehen, hat sehr viel dabei geholfen, irgendwie Wert in meiner eigenen Arbeit zu sehen. Und dann war es halt das Feedback vor allem von Modellen, die mir halt gesagt haben, hey, ich finde gar nicht, dass die Bilder belanglos sind. Wenn ich mir meine Bilder angucke, die du von mir gemacht hast, dann fühle ich mich schön und ich fühle mich stark und das gibt mir Selbstvertrauen und es gibt mir einfach ein wahnsinnig gutes Gefühl. Und das waren so die ersten Momente, wo ich gecheckt habe, okay, vielleicht ich verändere mit meinen Bildern auf jeden Fall nicht die Welt, aber ich kann einzelnen Menschen damit was Gutes tun. Ich kann den Menschen, die ich fotografiere, was Gutes tun, indem sie sich eben schön fühlen und sich die Bilder angucken und einfach ein gutes Gefühl dabei haben. Und ich kann aber auch den Betrachtern ein gutes Gefühl geben, wenn sie irgendwie durch eines meiner Magazine oder das Buch durchblättern und für 10 Minuten vielleicht einfach mal diesen ganzen Mist, der so passiert, ein bisschen vergessen können. Sich einfach mal so ein bisschen einfach in der Ästhetik verlieren können. Und wenn das nur für 5 oder 10 Minuten schon ausreicht und dafür 5 oder 10 Minuten sich jemand mit schönen Dingen beschäftigt statt mit schlechten Gedanken, dann hat meine Arbeit doch einen großen Wert. So, und es hat halt eine ganze Weile gedauert, das so zu erkennen, auch durch die Hilfe von anderen, aber hab da mittlerweile sehr meinen Frieden gemacht, dass das so ist.
Ja, voll gut. Voll gut. Ich finde das, ich glaube auch, am liebsten würde ich sagen, es wäre total geil, wenn es gar keine Kriegsfotografen und Fotografinnen mehr gibt, weil dann hätten wir keine Kriege mehr. Aber ich glaube auch, niemand von uns oder muss irgendwie diese Sachen fotografieren und muss unbedingt, um relevant zu sein, mal irgendwie in Kriegsgebieten gewesen zu sein. Ich glaube, es ist total wichtig zu wissen, was man auch machen kann und was seine Stärken und seine Skills sind und welche Geschichten man erzählen kann. Aber ich glaube, das ist auch ein Prozess, so wie du ihn dann erlebt hast, ne? Diese Dinge für sich zu finden und zu schauen, was macht auch dich glücklich. Würdest du jetzt sagen, so wie das jetzt für dich gelaufen ist, bist du auch glücklich mit den Sachen, die du machst?
Ach, mittlerweile schon. Mittlerweile schon. Ich habe mich, wie gesagt, sehr damit arrangiert, dass ich halt eher Eskapismus verfolge und halt damit genau das Gegenteil von dem mache, was ich als junger Mensch dachte, was ich machen würde mit der Fotografie. Aber ja, ich bin damit absolut happy, weil ich mich dann einfach in meiner Freizeit, in meiner Leidenschaft mit schönen Dingen nur auseinandersetzen muss. Das einfach sehr, 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 sehr gerne mache.
Ich habe mir 2 coole Fragen. Ich habe jetzt diesen Fragenhagel, den wir machen wollten, den schiebe ich mal nach hinten, weil wir gerade so schön im Gespräch sind und das jetzt mir ein zu krasser Break wäre an der Stelle. Ob wir den machen oder nicht, schauen wir mal, wie es ist. Aber ich habe mir 2 kluge Fragen aufgeschrieben. Also ich behaupte jetzt mal, dass sie kluge Fragen, dass sie klug sind.
Ah,
weil,
da muss ich ja kluge Antworten auch
liefern. Ja, bitte.
Ah ja, da setzt du mich ganz schön unter Druck.
Die Messlatte ist jetzt relativ hoch, aber ja, du hattest ja 2 Jahre Zeit, dich darauf vorzubereiten. Weil du Eskapismus gerade gesagt hast und Realität und gestellt und so, das gehört ja alles auch so ein bisschen mit da rein. Und weil du auch Träge gerade oder Sebastian gerade gesagt hast, dass jedes Foto eine Geschichte erzählt. Also meine erste Frage ist, muss ein Foto, ein gutes Foto, was auch immer ein gutes Foto ist, muss ein Foto überhaupt eine Geschichte erzählen? Oder reicht es, wenn ein Foto auch ein Gefühl auslöst?
Also, ich weiß ja, wie dein Podcast heißt, in dem ich hier gerade zu Gast bin.
Wie denn?
Trotzdem.
Wie denn?
What's the story? What's the story? Dementsprechend ist Geschichte ja schon irgendwie so ein Thema, ne? Der Podcast, der die Geschichten hinter den Bildern erzählt und so. Ich finde mittlerweile, dass ein Bild überhaupt gar keine Geschichte erzählen muss. Für mich reicht es absolut, wenn was ausgelöst wird in den Menschen. So, das ist, wenn irgendjemand, Hauptsache, das ist nicht egal. Wenn jemand irgendwas anderes empfindet, außer ist mir egal, dann ist es ein gutes Bild. Für denjenigen zumindest. Das kann man ja nie verallgemeinern. Also es gibt verschiedensten Menschen werden von den verschiedensten Dingen angesprochen. Das ist auch fein so, aber das reicht komplett. Ich muss nicht ein Bild angucken und sofort irgendwie denken, ah, wie kommt diese Person wo dahin und was ist ihr Lebensweg und was tut sie da in dieser Situation? Das braucht's für mich gar nicht. Mhm. Ist auch nicht unbedingt immer möglich. So, und deswegen, nee, reicht mir total. Da habe ich mich auf einer Autofahrt mit Sebastian, also mit Trägi, tatsächlich mal so ein bisschen schroffer drüber unterhalten über die Frage, weil es irgendwie ging darum, ob es hilfreich ist oder gut ist, wenn es zu Bildern beschreibende Texte gibt oder generell zu Kunst beschreibende Texte, die so ein bisschen anleiten sollen und helfen sollen, okay, was wird da dargestellt und was soll das bedeuten und so weiter und so fort. Und ich habe halt relativ provokant gesagt, nee, wenn du Bilder erklären musst, ist nicht gut genug. Und Sebastian war natürlich gar nicht der Meinung, weil halt irgendwie jemand ist, der super gerne irgendwie Dinge erzählt, auch zu seinen Bildern. Und das natürlich kann das auch super anreichernd sein, wenn man so ein bisschen die Gedankenwelt des Künstlers irgendwie eröffnet bekommt. Das ist natürlich total toll. Aber ich persönlich will das zum Beispiel gar nicht. Weil ab dem Moment, wo mir jemand anders erzählt, was darin gesehen werden soll, sehe ich nicht mehr das, was ich vielleicht ursprünglich mit dem, was ich vorher gesehen habe, mit meinen Erfahrungen und Gefühlen und so weiter sonst so wahrnehmen würde. Für mich verfälscht das immer so ein bisschen. Das ist so ein bisschen, als würde ich, weiß ich nicht, zuerst eine Rezension lesen und danach den Film schauen. Mhm. Ich bin dann schon geprägt auf eine gewisse Richtung und bin dann nicht mehr neutral. Im Nachhinein ist das cool. Also wenn ich mir Bilder angucke und dann im Nachhinein was dazu erfahre und dann irgendwie das so ein bisschen abgleichen kann, ist das cool. Aber lieber nur so rum, weil ich möchte gerne einfach, wenn es ist visuelle Kunst und die möchte ich gerne auch auf diese Art und Weise auf mich wirken lassen und nicht schon vorab zugeschissen werden mit Hintergrund.
Ja, verstehe ich. Also ich glaube, auch die Reihenfolge würde ich präferieren tatsächlich, weil ich einfach ein sehr fantasieliebender Mensch bin und mir auch sehr gerne Gedanken mache. Das betrifft gar nicht nur die fotografische Kunst, sondern das ist auch bei Gemälden und Skulpturen und so, dass ich gerne immer überlege, in welcher Epoche ist das gemacht, was hat den Künstler, die Künstlerin beeinflusst, das so zu machen, was hat sie vielleicht gemeint damit, und wenn am Ende dann, deshalb finde ich es immer geil, dass diese begleitenden Texte in Museen zum Beispiel immer relativ klein irgendwo unten drunter stehen, so da wirst du halt nicht, das, was du vielleicht auf den ersten Blick wahrnimmst, ist eine Überschrift, also den Titel des Porträts, den Titel der Kunst, so. Das finde ich gar nicht so schlimm, aber den Kontext sozusagen zu dem Bild, den möchte ich auch eher lieber danach abgleichen. So ist das, ist dieser Podcast ja eigentlich auch konzipiert, ne? Wenn wir hier über Fotos sprechen, klar haben die unsere Hörerinnen und Hörer so. Mein Gott.
Das sind nur Frauen.
Liebe Grüße. Die Möglichkeit, sich das Foto währenddessen anzugucken, oder auch schon vorher, aber die eigentliche Idee ist, dass wir hier über das Bild oder die Fotos sprechen und sie sich dann in ihrer Fantasie das Bild zusammensetzen im Kopf, so wie wir es beschreiben, und vielleicht dadurch auch eine Emotion entwickeln oder eine Geschichte für sich empfinden, die dann abgeglichen wird mit dem, was wir oder die Fotografen und Fotografinnen damit eigentlich gemeint hat. So, und das finde ich ist ein guter Weg. Am Ende gibt's aber auch hier, weil wir ja über Kunst reden, kein richtig und kein falsch. Deshalb kann Sebastian seine Meinung haben und du kannst deine Meinung haben. Und am Ende ist es immer so, wie wir Kunst für uns wahrnehmen und wahrnehmen wollen, glaube ich, der richtige Weg. Klar, wir haben jetzt... Entschuldigung.
Und in manchen Fällen ist es ja auch so, dass es halt so gedacht ist, dass beides gleichzeitig aufgenommen wird und konsumiert wird. Dass Bild und Text zusammengehören und zusammen existieren und dass es wichtig ist, es gegenseitig bereichern. Das ist ja, witzigerweise beschwere ich mich so über, ich will Bilder nicht erklärt bekommen. In meinem Buch ist ja auch Text drin.
Ja.
Kein erklärender Text über Bilder, aber da ist es ja auch so, dass die Bilder und der Text halt nebeneinander existieren und sich halt gegenseitig im besten Falle bereichern und irgendwie wichtig ist, dass man beides zusammen angibt. Deswegen ist das absolut fein. Ich habe mich ja vielleicht auch ein bisschen absichtlich mit ihm gestritten, weil ich das gerne mag, manchmal so ein bisschen zu provozieren und aber nie böse, ist nicht, vor allem nicht mit Sebastian, ist ja eh der liebste Mensch.
Absolut. Leider haben wir die zweite kluge Frage mehr oder weniger jetzt schon beantwortet, aber ich stelle sie trotzdem mal und du kannst sagen, haben wir ja gerade gesagt. Die zweite Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, war, wer erzählt eigentlich die Geschichte? Der Fotograf oder der Betrachter?
Das ist relativ einfach. Ab dem Moment, wo ich mein Bild irgendjemandem gebe zum Gucken, verliere ich jedes Hoheitsrecht. Dann liegt es gar nicht mehr an mir. Also deswegen hat mich auch damals in der Schule schon immer diese furchtbare Frage, die in jedem Deutschunterricht gestellt wurde, was wollte der Autor damit sagen? Es spielt gar keine Rolle, was er damit sagen wollte. Und das sage ich als Mensch, der jetzt auch irgendwie mit Sprache und Schrift halt seinen Lebensunterhalt verdient. Aber es ist halt wirklich, ich finde schon damals in der Schule wurde viel zu wenig Wert darauf gelegt, mit den Schülern zu erarbeiten, was macht das Werk mit dir? Mhm. Und es ging nur darum, was ist denn, und natürlich in dem Fall Gedichtsanalyse oder generell oder dramatische Analyse, alles, es ist total schön, es ist alles total interessant, weil man natürlich dadurch so ein bisschen verstehen lernt und Sprache verstehen lernt. Und bei jeder Kunstform ist es natürlich das Gleiche, wie ich eben sagte, wenn ich mir Bilder angucke und die machen was mit mir. Und dann gehe ich ein zweites Mal ins Museum und mache es dann mit Führung und habe dann so Aha-Momente, verstehe ich natürlich die Sprache des Künstlers plötzlich auf eine andere Art und Weise. Und dann habe ich beides und es ist total bereichernd. Aber als Künstler kann wollen, was ich will. Die Leute sehen darin, was sie darin sehen wollen. Und dann ist es nicht mehr mein Ding, ist nicht mehr mein Bier. Wenn jemand sich mein Buch kauft und er sieht darin nur Arsch und Titten, du bist explizit, ne? Ich darf das so sagen.
Und noch nicht, aber ab jetzt.
Okay, ab jetzt. Und das ist für ihn halt, keine Ahnung, Playboy im Hardcover. Dann kann ich 100 Mal versuchen zu sagen, nein, das soll was anderes sein. Wenn das für die Person das ist, dann ist das so. Ich kann nichts tun. Das ist das gute Recht und das ist auch das Schöne daran, weil die verschiedenen Dinge, die da ausgelöst werden, sind ja total bereichernd und total toll. Aber ja, ich als Künstler ist man dann einfach aus dem Spiel raus.
Ja. Und vor allem darf man als Künstler nicht beleidigt, eingeschnappt oder verärgert sein, wenn andere Leute deine Kunst anders interpretieren. Weil das ist halt einfach ihr gutes Recht und das ist halt Teil der Kunst. Ne? Die Betrachtung löst was aus und das ist von Individuum zu Individuum unterschiedlich.
Es ist super unterschiedlich und in meinem Fall, ich meine, ich bin ja auch nicht blöd. Also wenn jetzt zum Beispiel bei meinem Patreon zum Beispiel, wo ich total dankbar bin, dass da Menschen mit ein paar Euro irgendwie das finanzieren, weil analog fotografieren ist super teuer, wird immer teurer und dass man das so ein bisschen aufwiegen kann, ist total schön.
Aber du kannst mal kurz Werbung dafür machen. Also du hast ein Patreon, das heißt was?
Das heißt genau wie ich, das heißt Janis Matar. Das ist, also Patreon ist ja so ein Crowdfunding, was auch immer, Plattform, wo halt die unterschiedlichsten Kunst- und Kulturschaffenden ja ihre Projekte zeigen und irgendwie ja für einen kleinen Obolus Sondercontent anbieten, mit der sie halt irgendwie ihre Projekte so ein bisschen finanzieren können.
Klingt gerade für mich so ein bisschen wie OnlyFans für Künstler.
Ist es auch. Es ist genau das. Es ist OnlyFans für Künstler. Wird aber halt super viel genutzt, natürlich von Fotografen, auch von Modellen, von Podcastern, von Comiczeichnern, also wirklich alles Mögliche vertreten. Und ich bin ja nicht blöd, wenn ich da in meine Abonnenten schaue und ich sehe, das sind 98% Männer, so natürlich weiß ich, dass die nicht alle mich unterstützen, einfach nur, weil sie mich als Künstler schätzen und gerne wollen, dass ich meine Arbeit weitermache und sich freuen, wenn vielleicht doch irgendwann nochmal ein Magazin rauskommt. Natürlich weiß ich, dass da andere Beweggründe für gibt. Aber wie du gerade sagst, darf ich deswegen nicht beleidigt sein, sondern das ist halt einfach ein Teil davon und ich kann und will das auch überhaupt gar nicht kontrollieren, was andere darin sehen und damit tun.
Ja, ich habe mir neben den beiden klugen Fragen noch ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, die so ein bisschen auch wieder auf das journalistisch-fotografische gehen, beziehungsweise eher so aus dem journalistischen Fragestil kommen, weil ich mich gefragt habe, wir haben über Eskapismus gesprochen, wir haben über auch Realität gesprochen im Sinne von Dokumentation und szenischer Fotografie im Zweifelsfall. Du entscheidest als Fotograf letztlich, was sehe ich, was sehe ich nicht, wann drückst du ab, welche Bilder veröffentlichst du, also welche wählst du aus, kuratierst du für dich in dieser Serie. aber auch in, also in der Einzelserie, aber auch in der Gesamtheit sozusagen, wie beschneide ich das Bild, dass es vielleicht auch eine andere Geschichte erzählt oder eine andere Perspektive zeigt? Und in welchem Kontext zeige ich? Sind das Dinge, die du dir in einer Session, in einer Fotosession selber auch stellst? Oder wie stelle ich mir so ein Shooting mit dir vor? Wie gehst du das an?
Also ich habe quasi nie irgendwie so feste Bilder vor Augen, die ich umsetzen möchte. Ich bin tatsächlich ein wahnsinnig unstrukturierter und ungeplanter Mensch. So, vor allem, wenn es um so Kreativarbeit geht, bei der Fotografie ist es genau das Gleiche. Ich lasse mich dann einfach von dem treiben, was ich da vor Ort habe. Und das ist ja nun mal eben so, nicht jeder Raum ist gleich und ermöglicht die gleichen Sachen oder sorgt dafür, dass ich, selbst wenn ich mir ein Bild vorher in den Kopf setze, kann ich das nicht mit jedem Menschen und nicht in jedem Raum und nicht bei jedem Licht umsetzen. Und deswegen, ja, nehme ich tatsächlich irgendwie so, wie es halt kommt gerade, und bin da tatsächlich, bin dann auch immer wieder überrascht, wenn ich dann die Filme entwickle und scanne und dann irgendwie sehe, was dabei rumgekommen ist. Es ist halt jedes Mal so ein bisschen eine kleine Überraschung, auch für mich. Und das finde ich ganz schön. Und das Buch hat sich auch so zusammengesetzt, dass sich das irgendwie einfach so ergeben hat. Und natürlich kann man sagen, es wäre vielleicht bereichernd gewesen, wenn man sich dann doch ein bisschen mehr Gedanken gemacht hätte und irgendwie noch spezifische Bilder sich vorher überlegt hätte, die dem Ganzen erzählerisch nochmal einen besonderen Touch geben. Das ist ja eine Sache, die, weiß, der Name fällt so oft, aber die Treggy sehr, sehr gut kann. Das ist ein sehr konzeptionell arbeitender Mensch. Der weiß sehr oft vorher schon, ich möchte so fotografieren, ich möchte das erzählen und auslösen und so weiter. Mir liegt es einfach nicht. Und es ist aber auch, ist doch irgendwie fein. Bisher hat das ganz gut so funktioniert. Die Male, wo ich mit einem Moodboard mit irgendwie konkreten Ideen reingegangen bin, war ich nachher nur frustriert, weil es dann nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und seitdem lasse ich es einfach sein und spüre den Moment, um was ganz ekelhaft Gitschiges zu sagen.
Ja, da bist du bei uns genau richtig. Den Moment, den haben wir hier, glaube ich, jede Folge unterstrichen. Insofern ist es Realität bei uns und Kitsch zugleich, aber das ist ja auch dann erlaubt.
2 Euro ins Phrasenschwein.
Ja, genau. 2 Euro zu Patreon.
Genau.
Sag mal, wir können mal ganz kurz, also vielleicht kannst du einmal ganz kurz Hotel Stories, wir haben jetzt noch gar nicht intensiv drüber gesprochen, aber es ist immer so gestriffen sozusagen. Öffne doch einmal die Tür des Hotelzimmers, um im Bilde zu bleiben, und erzähl uns ganz kurz, was die Geschichte sozusagen hinter diesem Buch, aber auch vor allem, wenn ich das so runterbrechen kann, hinter deiner Fotografie an der Stelle ist.
Also, ich habe ja eben schon so ein bisschen, als wir über diese Krankenhäuser gesprochen haben, erzählt, warum ich das Thema Hotel oder warum mich Hotelzimmer so faszinieren. Ich bin da mit Sicherheit auch ein bisschen durch Ben Bernschneider reingerutscht, für den ja Hotels so ein Lebensinhalt sind und der das so schön rüberbringt, dass man sich dafür nur interessieren kann, wenn man das von ihm erzählt bekommt. Aber tatsächlich dieser Kontrast zwischen eben dieser Anonymität eines Hotelzimmers, was darauf ausgelegt ist, dass da keine persönlichen Gegenstände sind, das ist so unpersönlich und so nichts aussagen wie möglich ist, und das halt kombiniert halt mit meiner Art zu fotografieren, mit Akt, mit Offenheit, mit Verletzlichkeit, mit dann plötzlich sehr extremer Intimität. Das ist einfach ein Kontrast, der mich von vornherein gereizt hat. Das war kein Plan. So, ich will jetzt unbedingt nur noch in Hotelzimmern fotografieren. Das ist halt am Anfang daraus entstanden, dass, wenn man irgendwie sowieso gerade unterwegs war, in der Stadt war und Hotel für sich gebucht hat, es natürlich super dankbar war zu sagen, ja, dann mache ich da auch direkt Bilder. So, weil dann muss ich ja nicht extra, weil Location suchen ist ja immer das Alleranstrengendste bei der Fotografie, bei der Porträtfotografie. Und ist also eine Sache, die hat sich mit den Epochen gewandelt. Zuerst haben sich alle an irgendwelchen verlassenen Bahnhöfen getroffen, dann auf irgendwelchen Parkdecks, und es wäre das Allerschlimmste, Locations zu suchen. Und das hat sich dann irgendwie für mich richtig angefühlt. Und ich habe in den letzten Jahren und vor allem seit das Buch irgendwie fertig fotografiert ist, habe ich mir schon 10-mal gesagt, so, jetzt will ich was anderes machen. Ich habe keine Lust mehr auf Hotelzimmer, aber ich komme immer wieder dahin zurück, weil ich immer noch nicht fertig bin damit, weil mich das ästhetisch immer noch anspricht und fasziniert und ich das ganz toll finde. Und dass dann aus dieser Obsession für Bilder in Hotels dann irgendwie ein Buch wurde, liegt hauptsächlich dann daran, dass ich irgendwann gedacht habe, so, gut, das ist ja jetzt quasi sowas wie eine fortführende Serie, die du da gerade machst. Mhm. Und es ist doch total schade, dass das alles irgendwie nur bei Instagram landet, wo man da vielleicht irgendwie 1,5 Sekunden mal drauf guckt, ehe man weiter scrollt. Ich möchte gerne, dass da mehr draus wird. Und ich glaube, so ein Fotobuch ist ja doch für fast alle Fotografen so ein bisschen der heilige Gral der künstlerischen Selbstverwirklichung. Weil das einfach was ist, es existiert halt reell. Du hast es in der Hand, du kannst es fühlen und das hat direkt eine komplett andere Bedeutung. Und ich weiß nicht, ob ich jemals nochmal ein Buch machen werde. Ich wusste aber, eins will ich irgendwann mal machen, und wenn es finanziell floppt und es keinen interessiert, ist es egal, ich will das unbedingt gemacht haben. Und da ich da irgendwie bei diesen Hotels auch so viel Herzblut reingesteckt habe, hat sich einfach richtig angefühlt, das mit dem Thema einfach umzusetzen.
Voll schön. Ich frage mich gerade, also du musst sagen, wenn wir zu sehr hinter die Kulissen gucken und du sagst, den Raum möchtest du lieber den Betrachtern oder der Fantasie überlassen. Aber nochmal eine ganz konkrete Frage, was hältst du so grundsätzlich von der Motel One-isierung von Hotels oder der Ibisierung, wenn du weißt, was ich meine?
Boah. Ist ein schwieriges Thema. Also einerseits ich glaube, wenn ich in mein Buch gucke, da sind nicht so viele Hotelzimmer bei, die so Motel One-mäßig auf das Brutalste runtergebrochen sind, weil auch da für mich dann so manchmal so ein bisschen die visuelle Komponente fehlt, die es für mich interessant hat. Also ich würde 100-mal lieber in einem so shabby, schick Hotelzimmer aus den 60er, 70ern fotografieren, wo seitdem auch die gleiche Tapete und der gleiche Teppich da liegt. Als Gast, wenn ich nicht fotografiere, dann ist ein Motel One fein, weil es ist sauber, es ist modern und ich habe Netflix. So. Aber zum Fotografieren mag ich das natürlich schon gerne, wenn der Raum so ein bisschen dazu gibt. So zur Geschichte. Aber es darf auch nicht zu viel sein. Das Hotelzimmer darf jetzt auch nicht die Gemütlichkeit eines Schlafzimmers bei einem Zuhause haben, weil dann fehlt mir die Anonymität. Das finde ich dann auch wieder nicht so spannend und nicht so gut. Grundsätzlich ein bisschen Charakter schadet auf jeden Fall nicht.
Ja, ich bin ja auch einigermaßen viel unterwegs nicht, aber ich bin schon ein bisschen unterwegs im Jahr immer und habe dann auch in der Regel, wenn ich die Hotels selber buche, aus budgetären Gründen eher das Motel One als irgendwie das andere individuelle 4-Sterne-Plus-Hotel, logischerweise. Ich guck, im Motel One weißt du halt immer, was du kriegst. Aber es sieht halt auch immer gleich aus und das nimmt mir dann immer den Raum für die Fantasie. Ich habe zum Beispiel, auch wenn das jetzt wahrscheinlich auch schon, ich weiß nicht, wie deine Reaktion auf dieses Hotel sein wird, aber ich habe die Ann-Kathrin Berger mal im Savoy in Köln fotografiert. Einfach weil sie dort eingebucht war und wir Fotos miteinander machen wollten. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns doch die Fotos im Hotelzimmer machen und im Hotelflur und sowas. Und das war ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen, weil das natürlich auch so ein Hotel war, was irgendwie diesen Vibe hat von einer Besonderheit und von einer bestimmten Ästhetik. Wie suchst du Hotels denn aus? Also gehst du wirklich einfach auf, heute ist übrigens der Podcast, bei dem wir 1000 Firmen nennen, wir sind nicht gesponsert und so, aber gehst du irgendwie auf Booking oder sowas und guckst dir die Zimmer an und sagst, ah ja, das ist anonym genug, aber auch cozy einigermaßen, oder wie ist das?
Also ja, schon. Ich schaue natürlich auch vermehrt dann nach irgendwie Boutique-Hotels, die halt irgendwie nicht Kette sind unbedingt, weil ich natürlich auch nicht will, dass das Ambiente immer exakt das gleiche ist, weil sonst wird es ja irgendwann auch langweilig zum Schauen und für mich zum Fotografieren sowieso. Aber ich muss natürlich auch sagen, für das Buch habe ich mich natürlich, dann war ich natürlich auch sehr abhängig davon, welche Hotels den Spaß mitmachen. So, weil ich weiß nicht, wie viele Strecken ich fotografiert, aber wenn ich jedes Mal regulär Hotelzimmer einfach gebucht hätte, wäre ich arm geworden. Dementsprechend war ich dann schon sehr darauf angewiesen, dass es da Hotels gab, die gesagt haben, hey, wir finden das Projekt cool, wir unterstützen das und du kannst zum Beispiel irgendwie für 3 Stunden so rein, oder bei manchen hieß es, hey, nur, weiß ich nicht, 50 Euro damit für die Zimmerreinigung irgendwie ausgeglichen bekommen, solche Geschichten. Und es war dann halt doch auch sehr viel das, was den Ausschlag gegeben hat. Wo kann ich überhaupt rein? Und ich habe einfach Glück gehabt, dass es einige wirklich coole Hotels waren, die mir da Zutritt gewährt haben. Und da war auch die Range super groß, vom irgendwie Arch Hotel hier in Köln, die halt super modern eingerichtet sind. Über dann tatsächlich so ein 60er Jahre Marriott in Leipzig, wo die Zimmer halt wirklich aussehen, als der Teppich liegt tatsächlich seit 60 Jahren so da und die Tapete vermutlich auch und die Möbel auch, bis dann halt zu einem Ritz-Carlton, die mir und meiner Frau halt über ein Wochenende ihre Presidential Suite umsonst überlassen haben, damit wir da, damit ich da Bilder machen kann. Übrigens die geilste Hotel-Experience in meinem gesamten Leben jemals. Das ist das Allerbrutalste überhaupt, was ich je erlebt habe. Also abgesehen davon, dass das natürlich so ein Zimmer ist, was man ja sonst als Privatperson niemals bucht, weil das tausende Euro die Nacht kostet. Aber da muss ich wirklich sagen, das war, also erstens ist es natürlich eine der besonderen Serien, weil ich habe halt meine Frau fotografiert und die war zum Moment schon sichtbar schwanger und so. Deswegen ist es natürlich emotional auch nochmal eine andere Kiste. Aber auch vom Erlebnis her, heieiei, also das war wirklich was richtig Krasses.
Ja, das glaube ich. Weil wahrscheinlich der Otto-Normalverbraucher nicht in den Genuss kommt, dieses Zimmer auch nur für eine Nacht wahrscheinlich haben zu können.
Ich wäre niemals im Leben in der Situation, in der Position, um mir so ein Zimmer zu leisten für eine Nacht, weil dann irgendwie 2 Monatsgehälter draufgehen. Also das ist der Wahnsinn. Aber ich fand es total nett, weil ich hatte die HR-Chefin und den Marketing-Chef von dem Hotel mal kennengelernt durch eine Produktion und habe die dann mal vorsichtig angefragt, ob ich mal in ein Zimmerchen von denen rein könnte, weil auch die normalen Zimmer schon schön und sehr schick sind und ein schönes Ambiente haben, ob ich dann mal für 2 Stunden nur rein kann. Kein Problem, ich fahre von Köln nach Wolfsburg für 2 Stunden zum Fotografieren und bin dann wieder weg, alles gut. Die haben dann von sich aus gesagt, ja, kann dir das größte Zimmer geben, was wir frei haben. Also wenn gerade irgendwas Großes frei ist, kannst du das haben. Und dann hieß es halt irgendwie, ja, an dem Wochenende, wo du kommen wolltest, ist halt die Presidential Suite frei. Nimm die. Geh da rein, mach da deine Bilder. Und darüber hinaus war es auch wirklich so, wir kommen ins Zimmer rein, da steht schon gekühlter, alkoholfreier Sekt, weil meine Frau ja schwanger war. Und dann hatten sie aus Schokoladenkuchen so eine kleine Kamera gebaut und hatten für meinen ungeborenen Sohn schon so Ritz-Carlton-Söckchen bereitgelegt. Und da gab es noch eine Fußmassage für meine Frau. Also wirklich so, ich will jetzt auch nicht Werbung machen. Zu sehr, es geht mir auch gar nicht um die Kette und um die Marke, sondern einfach nur um die Menschen, die da irgendwie dann, obwohl man kein zahlender Gast ist, sondern irgendwie ja eingeladen ist, trotzdem da irgendwie so viel tun und sich so schöne Sachen überlegen, ist unabhängig von den Bildern einfach war brutal.
Wirklich. Ja, das ist auch das, was ich total krass finde. Wenn wir über anonyme Zimmer sprechen, dann finde ich, ist die Tendenz heutzutage, was Hotels angeht, auch immer mehr eine Anonymisierung von Hotelerlebnissen sozusagen. Und ich verstehe das, dass vor allem für Vielreisende und Geschäftsleute irgendwie Hauptsache Zweck das Mittel ist. Aber für viele Leute, die irgendwie es was für was Besonderes nutzen, ist halt irgendwie auch ein persönlicher Ansprechpartner oder ein persönlicher Moment das Entscheidende. Ne? Ich meine, du hast es vorhin auch gesagt, so, was sind denn die Erlebnisse, die wir schätzen? Das sind die zwischenmenschlichen Ergebnisse, die Begegnungen, die wir haben. Und dazu, auch wenn es eine ganz klare Anbieter-, Verkäufer-, Käufersituation ist oder Kundensituation, halte ich es für total schön und wichtig, und das sind die Sachen, die mir in Erinnerung bleiben, wenn's dann auch mal persönlich wird. Und ich habe da eine Geschichte dazu. Ich war vor ich kann dir die Sache der Zeit nicht sagen, aber vor 20 Jahren mal in diesem riesigen Hotel Berlin in Berlin, logischerweise, nicht in Würzburg. Das war so ein gigantisches Hotel mit, ich weiß gar nicht, lass mich lügen, mehr als 1000 Betten so oder 1000 Zimmern. Trotzdem stand, ich war für die Sportschau damals da und trotzdem stand auf dem Bett ein herzlich willkommen Schild irgendwie mit meinem Namen handschriftlich ausgefüllt und da stand noch irgendwie sowas drin, so yo, wenn du dich jetzt hier bei Foursquare eincheckst, dann kriegst du noch eine kleine Überraschung. Für die Älteren unter euch, ihr werdet Foursquare noch kennen, für die Jüngeren, das war sozusagen eine Social App, wo du dich einfach einloggen konntest, ich bin jetzt hier im Hotel Berlin oder ich bin jetzt hier am Fußballplatz XY und je häufiger du dich dort eingecheckt hast, desto mehr Punkte hast du bekommen, mit denen konntest du nichts kaufen, aber irgendwann wurdest du dann Major, also Bürgermeister von diesem Ort und das war irgendwie total schön, dann ich war irgendwann mal Bürgermeister von Rovin oder ne von der Stadt in Kroatien. Anyway, was ich damit sagen will ist, das war damals, ich habe mich dann eingecheckt, dann eine halbe Stunde später klingelte es an meiner Hoteltür und dann kam die Frau mit, ich weiß gar nicht mehr, was es gab, einer kleinen Überraschung für mein Check-in bei Foursquare. In demselben Hotel war ich zu Euro 2024, also im vergangenen, vorletzten Jahr und von Foursquare, die gibt's ja gar nicht mehr, die App, sowieso nicht, aber es war alles, was mit menschlichem Kontakt zu tun hat, war weg. Es gibt ein Check-in-Pult, wo du deine Reservierungsnummer eintippen musst, dann warst du eingecheckt, dadurch hast du dann irgendwie einen Zahlencode bekommen für die Tür. So, es gab keinerlei Begegnungen mehr mit irgendwelchen Menschen. Du hast einen Zettel ausgedruckt bekommen aus dieser Maschine, wo der Wi-Fi-Code drauf stand, wo so ein FAQ, ne, hier ist so ein Kiosk, auch ohne Menschen, wo du einfach nur dann mit Karte bezahlen kannst. Und dann habe ich nur gedacht, also klar, der Mittel heiligt den Zweck. Ich bin hier, um zu schlafen, aber allein sowieso mit über 1000 Menschen, die dann da die ganze Zeit rumlaufen, wie anonym und wie unpersönlich willst du es denn eigentlich noch halten? Also das hat mich so negativ überrascht, dass also der Mensch gar keine Rolle mehr spielt. Punkt. Muss dazu nichts sagen.
Ich hatte mir geschworen, in diesem Podcast nicht über KI und alles Mögliche abzuhetzen. Aber es ist doch soweit, weil das ist genau das Sinnbild dafür, wo wir uns gesellschaftlich hinbewegen. Ich habe letztens, und es ist kein Film, der wirklich guckwert ist, aber ich habe mit meiner Frau zusammen Der Teufel trägt Prada 2 gesehen. Total egaler Film. Passiert nichts Spannendes, wurscht. Aber da fällt halt ein Satz auch in Bezug auf Journalismus und KI und was da irgendwie alles ersetzt wird und neu generiert wird und bla bla bla. Da sagt der Hauptcharakter, wieso müssen wir aus allem die Seele raussaugen? Und es ist exakt das, was gerade passiert. Das ist, wenn du den Check-in nicht mehr mit einem Mitarbeiter machst, sondern mit einem Computer. Das ist, wenn irgendwie plötzlich Kunst und so weiter nicht mehr von Menschen geschrieben ist. Es ist, wenn hier der menschliche Kontakt fehlt, wenn da die Wärme verloren geht und so weiter und so fort. Das ist so ein gesellschaftliches Thema. Und ich könnte da jetzt, jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, will ich in Wut ausbrechen, weil wir gerade so wunderbar dabei sind, alles, was Herz und Wärme hatte, komplett mit Füßen zu treten und kaputt zu machen. Und ich will nicht alles verteufeln. Das ist total, es ist super praktisch, dass ich jetzt irgendwie Besprechungsnotizen eingeben kann und der macht mir daraus einen vernünftigen Text. Natürlich, es ist total toll, dass es Tools gibt, die Früherkennung bei schweren Erkrankungen viel besser und effizienter machen. Das ist super toll, dass es das gibt. Aber können wir uns nicht bitte einfach darauf einigen, diesen ganzen automatisierten Scheiß aus allem rauszuhalten, was irgendwie mit Menschen und Menschlichkeit zu tun hat? Wir reden gleich wieder schön gemäß über Fotografie, aber wirklich, es kotzt mich so sehr an, dass irgendwie alles wird grauer und lebloser und liebloser und
Ja, fühle ich total. Und hier ist es ja nicht nur, also bei dem, was ich erzählt habe, ist es ja nicht mal KI-basiert, sondern einfach technisch basiert. Das ist eine ganz klare Entscheidung, nicht nach dem Motto, oh, hier, das kann jetzt die KI, also können wir die Mitarbeitenden irgendwie darauf verzichten, sondern es wird auf die Mitarbeitenden verzichtet, weil einfach eine normale technische Geschichte passiert ist. Das ist dann sozusagen die Vorstufe von KI, wie auch immer du es nennen willst, computerbasiert, was auch immer. Aber das ist etwas, also es hat mich so umgehauen und das wäre für mich mittlerweile ein komplettes Ausschlusskriterium, ein Hotel zu buchen, wenn es diesen persönlichen Anpack nicht mehr gibt. Und das finde ich so, so schade. Da habe ich lieber jemanden, der an der Rezeption sitzt und vielleicht keinen Bock hat, aber trotzdem man einen menschlichen Kontakt hat und mit dem man vielleicht, man kann ja auch der Person dadurch, dass man nett und höflich ist, vielleicht eine schöne Begegnung schaffen. Das ist ja auch nicht immer nur in meine Richtung, sondern ich kann ja auch was geben. Aber das, diese Anonymisierung, das fand ich so, so krass. So krass. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin.
Ich weiß, um Hotels geht und das irgendwie total traurig ist, so. was da passiert.
Ja.
Also, meine Frau und ich haben damals unseren ersten Urlaub in Italien gemacht, in so einem schönen großen Herrenhaus, wo verschiedene Zimmer untergebracht sind. Und wir haben auch dann in diesem Herrenhaus letztes Jahr geheiratet im Sommer und waren auch dieses Jahr wieder dort im Urlaub. Und halt eben nicht nur, weil das Ambiente da so schön ist, weil natürlich Italien und Herrenhaus bewachsen, alles super schön, sondern da gibt's diese eine Verwalterin, diese eine Frau, die Donatella. Und allein die als Mensch sorgt dafür, dass wir da jedes Mal gerne wieder hinfahren. Obwohl das eigentlich vor allem für einen Urlaub mit Kindern total uninteressant ist. Weil du bist ein bisschen nördlich von Verona, nicht weit, also du bist schnell in Verona, aber Städtetrip mit kleinem Kind ist super uninteressant. Zum See, zum Gardasee fährst du eine Stunde, du hast nichts. Es ist nicht praktisch, da zu sein. Es ist nicht wie Campingplatz am Wasser mit Kind, alles super tippitoppi. Trotzdem wissen wir, dass wir da auf jeden Fall vermutlich auch nächstes Jahr nochmal hinfahren. Einfach, weil wir so gerne da sind. Und diese eine Person ist halt ein großer Teil dessen, was das für uns so besonders macht. So, und das ist einfach eine Sache, die kann man nicht ersetzen.
Ja.
Die wird man auch nie ersetzen können. Egal wie fortschrittlich oder so weiter das alles noch werden wird oder werden soll. Aber das ist einfach, es lässt sich einfach nicht aufwiegen.
Ja, 100%.
Das ist ja natürlich das Schöne, dass wir durch die Fotografie, vor allem wenn wir Menschen fotografieren, dass wir halt in gewisser Weise so diese besonderen Kontakte und diese besonderen Momente halt uns automatisch noch selbst schaffen.
Ja.
So, das ist halt irgendwie, das ist halt so die Bastion der Menschlichkeit, die uns dann noch bleibt.
Ach, ja. Pass auf, das ist ja der Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und ich habe mir jetzt...
Wir haben erschreckend wenig über Bilder gesprochen.
Ja, so, ich habe jetzt gerade entschieden, dass wir den Fragenhagel, weil wir dich, glaube ich, über das, was wir jetzt besprochen haben, schon sehr, sehr gut kennengelernt haben, zum Glück. Und der Fragenhagel ja eher an der Oberfläche kratzt. Da habe ich mir überlegt, ich hatte mir auch drei Fotos aus deinem Instagram-Feed rausgesucht, die wir besprechen könnten. Jetzt ist es ja schwierig, weil wir aus allem gesagt haben, so die Geschichte liegt im Auge des Betrachters und sowas. Vielleicht gehen wir das etwas anders an. Ich beschreibe das Foto mal und erzähle, was ich daran cool finde. Und vielleicht kannst du sagen, ja, das hast du aber völlig falsch eingeschätzt oder siehst du ganz genauso. Oder was auch immer du dazu sagen möchtest. Pass auf, das erste Foto ist, ich zeig dir das hier in die Kamera, dann wirst du deine Fotos ja sowieso erkennen. Der Post ist nicht verfügbar? Geil.
Das ist ein guter Anfang.
Klick hier nochmal drauf. Das ist das erste Foto. Zeig dir das mal. Du kannst es sehen mit Spiegel.
Ja, ich sehe das.
Weißt, welches es ist?
Ja, klar.
Genau, also wir sehen ein Foto. Ihr müsst wissen, ich glaube, all deine Bilder sind schwarz-weiß. All deine Bilder sind analog. Ist das alles HP5?
Das ist alles HP5, ja.
Genau. Wir sehen ein Foto von einer Frau in einem Hotelzimmer, so weit, so logisch bei dem Thema und dem Jannis, den wir hier sitzen haben. Aber wir sehen im Prinzip nur die Silhouette einer Person. Also die Frau steht vor einem großen Hotelzimmerfenster, durch das man durchguckt. Draußen ist es Tag. Und man guckt im Prinzip, wenn man durch das Fenster guckt, auf ein anderes großes Gebäude, vielleicht Teil des Hotels, vielleicht einfach auch das Nebengebäude. Man sieht aber im Prinzip dadurch, dass es ein kleines bisschen, ich will nicht sagen ausgebrannt ist, aber es ist sehr hell, sieht man auch keine Details. Die Person, die du fotografiert hast, steht mittig vor diesem Fenster. Es ist so ein Fenster mit 6 Teilelementen. Wahrscheinlich ein Altbau, älteres Hotelzimmer. Rechts und links von dem Fenster haben wir dunkle Vorhänge. Wenn ich das interpretieren würde, wären es so dunkle, ganz schwere Vorhänge. Und die Person, die du fotografiert hast, ist halt nicht erkennbar, weil es nur die Silhouette ist. Man erkennt aber, dass es eine Frau ist mit längeren Haaren, weil ihre Haare so ein bisschen von hinten Licht bekommen durch das Zimmer und im Prinzip so ein bisschen Kontur bekommen. Und das finde ich das Allerschönste an diesem Bild. Man sieht, dass auch das Licht so ein bisschen ihren Körper formt. Also sowieso ja durch die Silhouette, aber zum Beispiel auch so einen leichten Lichteinfall bei den Brüsten. Und ich finde dieses Foto total spannend, weil es mir Raum für Fantasie gibt und ein Bild ist, was ich künstlerisch ganz, ganz toll finde. Sowohl von der Komposition als auch eben von der Art und Weise, wie ihr beide das gestellt habt. So, jetzt du.
Erstmal vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich da noch groß zu erzählen oder ergänzen kann. Was ich irgendwie da ganz schön dran finde, ist, in dem Bild entsteht die Anonymität ja weniger durch das Zimmer an sich, weil man von dem Zimmer nicht viel sieht. Das könnte auch ein Zimmer bei ihrem, das könnte auch bei ihrem Wohnzimmer sein. Mhm. Das erkennt man da ja gar nicht, was da dran ist. Da entsteht die Anonymität halt eher dadurch, dass sie halt im Vordergrund relativ dunkel ist. Man erkennt keine genauen Gesichtszüge. Man könnte nicht sagen, wer das genau ist, weil das halt alles sehr, sehr dunkel ist. Und da, das ist halt das, was in dem Fall dann für mich diesen Kontrast erzeugt, weil es natürlich intim ist, weil es eine nackte Frau ist, klar. Aber sie ist halt in dem Falle anonym. Finde ich aus den Gründen mag ich das auch sehr, sehr, sehr gern. Es ist halt ein sehr schlichtes Bild. So, da passiert ja nichts viel und es ist auch keine total besondere Komposition und das Bild hat keine 3 Bildebenen mit Vordergrund und Hintergrund und allem drum und dran, sondern es ist relativ, es ist halt wirklich super schlicht und super einfach. Da ist es halt tatsächlich hauptsächlich, es ist fast eigentlich die Belichtung ist das, was dieses Bild interessant macht.
Ja.
So, wenn sie klar erkennbar wäre, dann würde das Bild sehr viel von diesem vielleicht träumerischen verlieren, was es
komplett
hat.
Ja. Absolut. Ich glaube, genau das ist das Thema dieses Bildes, nämlich dieser Bereich, den du eigentlich nicht siehst.
Genau.
So. Ja. Das zweite Bild, was ich mir rausgesucht habe, ist folgendes.
Ah ja, ja.
Das wird wahrscheinlich deine Frau sein. Das ist deine Frau. Also, wir sehen eine Frau in einem Bett liegend. Sie hat ein schwarzes Schlafnegligé, heißt das vielleicht, weiß ich nicht, oder BH an, einen schwarzen BH. Und sie liegt mit dem Kopf rückwärts an der Bettkante. Also der Kopf hängt halt so ein bisschen über die Bettkante hinten rüber. Die Haare hängen nach unten. Ihre rechte Hand ist so ein bisschen in den Haaren. Und was ich total toll finde an diesem Foto sind die verschiedenen farblichen Ebenen. Wir haben zum einen Licht, das durch ein Fenster reinkommt und zwar durch so Jalousien. Das sind diese typischen Punkte, Bereiche, die sich da dann bilden, die sind komplett über ihr Gesicht und ihren Körper, aber auch über logischerweise den rechten Bereich des Bettes noch. Ich finde es total schön, dass wir unten an dem Bett, wo ihr Kopf hängt, ist es halt weiß. Das wird die weiße Matratze oder das weiße Futon oder was auch immer sein von dem Bett. Obendrauf haben wir so ein gräulich, das wird wahrscheinlich das Kopfkissen, die Bettdecke sein und nach hinten sozusagen wird's halt schwarz. Man könnte noch erahnen, dass da noch weiße oder graue Kissen liegen, aber nach hinten wird's halt dunkel. Und das heißt also, wir sehen wirklich deine Frau als zentralen Punkt dieses Bildes mit verschiedenen Ebenen der Graustufen und Schwarzstufen und dieses wundervolle Licht, was reinkommt, was im Prinzip gesetzt ist, aber ja, großer Teil dieses Bild ist. Punkt. Jetzt du.
Ja, das ist, also ich finde es natürlich, ganz toll, dass meine Frau den Hauptteil dieses Bildes einnimmt. Weil ich fotografiere sie wahnsinnig gerne. Also erstens, weil sie natürlich meine Frau ist und das natürlich Bedeutung hat, aber auch weil ein extrem schöner Mensch ist. So, das ist natürlich sehr dankbar für mich, dass ich quasi immer eine Muse zu Hause habe, die ich missbrauchen kann, wenn ich mal wieder denke, ich muss Bilder machen.
Ja.
Das ist irgendwie ganz witzig, aber das ist halt nur eine Sache, die ist für mich witzig, weil das Bild strahlt für mich eine extreme Ruhe aus. Es ist, also von der Art und Weise, wie sie liegt und wie sie schaut, das ist wirklich so komplett Gedanken verloren. Also es wäre sie komplett in Gedanken irgendwo ganz, ganz anders. Und ich erinnere mich aber, dass wir dieses Bild wir haben das Bild halt gemacht, währenddessen unser Sohn halt kurz zum Duplo-Spielen ins Ankleidezimmer geschickt wurde, weil er sonst die ganze Zeit übers Bett gekrabbelt ist. Auch da wieder, ne, Kontraste finde ich total faszinierend. Und in dem Fall ist halt für mich der rein persönliche Kontrast, die Ruhe dieses Bild ausstrahlt mit der Situation, in der das Bild entstanden ist, nämlich mein Sohn, den man irgendwie so ein bisschen halb aus dem Bild zerren musste, damit man überhaupt irgendwas hinbekommt. Genau, ist das, was es für mich ausmacht. Und natürlich meine Frau zu fotografieren, immer was ganz Besonderes. Hat, bevor sie mich kennengelernt hat, hat sie das nicht gemacht, so im Modell zu stehen. Das ist halt eine Sache, die wir beide miteinander so ausprobiert und erprobt haben und so.
Voll schön. Und,
ist für mich deswegen natürlich auch eine besonders schöne Bedeutung, weil das halt natürlich, bin sehr dankbar dafür, dass wir da so eine Leidenschaft haben, die wir miteinander teilen können. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass es so ist. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass wir da halt irgendwie so besondere Dinge zusammen erleben können, wie halt eben diesen einen Hotelaufenthalt, von dem ich eben gesprochen habe, aber auch einfach so ganz kleine Momente, weil die natürlich auch ein Stück weit so unser Leben festhalten, auch wenn das halt jetzt kein klassisches Familienbild ist, was ich natürlich auch total viel mache, aber trotzdem erinnert es einen halt immer an die Situation, in der man da gerade war. Und das ist halt Ding für mich sehr schön.
Ja, voll schön. Ein Foto habe ich noch. Ich zeig's dir mal kurz.
Ah ja, ja.
Genau. Ich beschreibe es mal wieder. Wir sehen logischerweise ein Hotelzimmer. Diesmal sehen wir ein etwas mehr vom Hotel. Wir sehen ein Bett, in dem eine Frau liegt. Ich schätze, sie ist bis auf ein Handtuch um die intimen Stellen nackt. Der rechte Teil, das ist ein Doppelbett, der rechte Teil des Bettes ist mehr oder weniger unbenutzt. Das Kopfkissen auf jeden Fall ist noch komplett gerade, aber ihr Bereich des Bettes ist schon so ein bisschen used. Das heißt, man könnte sagen, entweder ist das eine Szene, wenn wir jetzt in Szenen und Geschichten denken, am Morgen oder kurz vorm Schlafen gehen. Wir sehen, rechts vom Bett ist ein Bettschrank, so ein Schränkchen, auf den man seine Sachen ablegen kann. Im Hintergrund sieht man so eine holzvertäfelte Wand, schätze ich mal. Im Anschnitt leicht zu erkennen ist dann noch hinter dem Licht der Lampe, es könnte ein Bild an der Wand hängen, aber ansonsten ist dieses Foto eigentlich genau das, was du vorhin auch schon mal gesagt hast, im Prinzip diese komplette Anonymisierung. Also wir haben keine persönlichen Sachen, auf diesem Schränkchen liegt nichts, kein Handy, keine Brille, kein Buch, keine Blumen, kein gar nichts. Im Prinzip ist es genau ein Hotelzimmer, in das man reingeht und am nächsten Tag im Zweifelsfall wieder rausgeht. Die Frau, die du fotografierst, hat dunkle, schwarze Locken, was ich an diesem Foto auch cool finde, weil es irgendwie nochmal so diesen Schwarz-Weiß-Kontrast verstärkt. Und sie liegt dort mit dem einen Bein über der Decke, total entspannt und zündet sich gerade eine Zigarette an. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man in ein Hotelzimmer geht, ist das Erste, was man immer sieht, Rauchen verboten. Deshalb ist es hier für mich auch so ein bisschen dieses Rebell, wir machen das einfach Thema. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das Risiko eingegangen seid, dort den Feuermelder irgendwie zu frequentieren. Es verbindet so ein bisschen so eine erotische, ästhetische Ebene zwischen der Frau, die dort sich, ich will nicht sagen räkelt, aber die dort liegt, mit dem Bereich, dass man sagen kann, sie trägt nur dieses eine Handtuch, und dann auch dieses Pseudo-erotische des Rauchens, was wir ja alle Fotografen ja auch immer irgendwie ganz, ganz spannend finden, weil es einen gewissen Teil von Ästhetik irgendwie mit sich bringt. Genau, das ist das dritte Foto, was ich ausgesucht habe. Auf dem Bild ist Jolie abgebildet. Aus Tokio. Richtig. Ist sie?
Nicht aus Tokio, sie ist gerade in Tokio unterwegs. Ja. Die mittlerweile, ich glaube, also damals, als ich sie fotografiert habe, war Modeln, glaube ich, noch nicht Hauptjob, aber ich glaube, mittlerweile macht sie das tatsächlich hauptberuflich und ist auf jeden Fall deswegen gerade unterwegs.
Mhm.
Genau. Ja, ich mag es tatsächlich auch sehr gerne, dass dieses Bild, also diese Attitüde, die sie hat, ist halt das, was ich total geil finde in diesem Bild. Das ist halt wirklich diese, alles an diesem Bild sagt, fuck it. Die Körperhaltung sagt das, der Gesichtsausdruck sagt das, diese Lässigkeit, mit der sie diese mittlerweile ja sehr verbotene Sache tut, nämlich sich eine Zigarette anzustecken, tut es, alles an diesem Bild sagt, ey, ich mach mein Ding und es ist mir scheißegal, es geht mir total gut damit. So, die schaut auch nicht in die Kamera. Das ist auch eine Sache, die, finde ich, sehr dabei hilft. Das ist halt wirklich eins von diesen Bildern, was so einen total voyeuristischen Touch hat. Weil das so wirkt, als würde sie den Menschen, der sie fotografiert, gar nicht wahrnehmen. Mhm. Im Vergleich jetzt zum ersten Bild, über das wir gesprochen haben, da ist sehr klar, diese Person steht vor diesem Fenster und hat natürlich auch eine Körperhaltung. So, warum sollte sie sich sonst einfach so nackt vors Fenster stellen? So, da weiß man schon, dass da irgendwie was inszeniert ist. Aber hier wirkt es so, die könnte auch einfach so im Bett liegen, ohne dass da ein Fotograf dabei wäre. Und deswegen wirkt das Bild für mich auch so, als wäre es gar nicht fotografiert worden, sondern es wäre einfach da.
So. Ja.
Das ist das, was es halt für mich so besonders macht. Abgesehen davon natürlich, dass ihr ganzer Look da auch perfekt passt.
Ja, voll. Und das finde ich so schön. Also ich habe diese drei Bilder ausgewählt, natürlich auch bewusst, weil ich gedacht habe, die sind für mich so unterschiedlich, aber unter dem Cover Hotel Stories dann doch irgendwie gleich. Aber eben vom Gefühl, was du damit transportierst, so unterschiedlich, dass es ein Teil der großen Facettenreichtums, den du mit Hotel Stories sozusagen darlegst, zeigt. Also es gibt, wir könnten jetzt noch über mit Sicherheit 15, 20 andere Bilder sprechen, die ganz andere Dinge transportieren und ganz anders fotografiert und wahrnehmbar sind und aber auch immer im Auge des Betrachters wahrscheinlich anders interpretiert werden könnten.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist hängt ja wirklich auch immer, wie gesagt, das ist das, was ich eben meinte. Das ist die Person, es ist das Zimmer und es ist das Licht, was für mich entscheidet, was ich damit tue. Also in dem Fall zum Beispiel, ne, die Sonne war schon untergegangen. Wir hatten nur noch das Licht im Hotelzimmer. Deckenlicht macht man ja nie an, weil es sieht immer furchtbar aus. Also haben wir einfach so eine Funzel an der Seite angemacht. Und das alleine gibt dem Zimmer natürlich so eine Abendstimmung, und abends im Hotelzimmer alleine, das hat halt, also das weiß ja auch jeder, der schon mal in einem Hotel selbst übernachtet hat, auch alleine. Das ist irgendwie was Besonderes.
Ja.
Weil man so sich ist und aber es ist eine absolute Momentaufnahme, weil im Hotel bleibt man ja, also da geht man rein, um dann wieder zu gehen. Ja, finde ich halt einfach schön und ist auch toll, dass man irgendwie, obwohl das Thema ja so eng ist, Frauen in Hotelzimmern, finde ich so schön, dass man da trotzdem ganz, ganz unterschiedliche Aspekte irgendwie reinbringen kann und es passt trotzdem zusammen. Das ist ja, ich meine, das merken wir ja auch alle, dass man, ich meine, bei dem Podcast selten so Technik-Talk, aber es ist ja doch oft so, je weniger die jetzt zur Verfügung stehen haben, jetzt zum Beispiel an fotografischem Equipment, eine Kamera, ein Objektiv zum Beispiel nur, das zwingt einen halt dazu, erfinderisch zu werden manchmal.
Ja.
Und auf Dinge anders zu achten. Und so ist es halt bei diesem Hotelzimmer-Thema genauso. Wenn ich halt weiß, ich fotografiere immer nur in Hotelzimmern, immer nur Frauen in Hotelzimmern, dann suche ich mir natürlich auch das an Unterschieden und Nuancen, was dieses beengte Szenario halt zu bieten hat. Und dann achtet man vielleicht auch ein bisschen mehr auf die feinen Unterschiede und schafft es halt im besten Fall, wenn man Glück hat und alles zusammenpasst, irgendwie auch Bilder zu kreieren, die halt ähnlich und doch komplett unterschiedlich sind.
Voll schön. Janis, ich finde, das ist ein gutes, schönes Schlusswort. Ich wünsche dir das, dass du noch viele, viele weitere unterschiedliche Momente, unterschiedliche Fotos in tollen, hoffentlich nicht anonymen Hotels machst, wo irgendwelche Mitarbeitenden rausgestrichen werden. Es war ein ganz cooles Gespräch, ganz tolles, ganz toller Podcast mit dir. Hat mich sehr gefreut, hat mich sehr erinnert, das an unser Kameradealer-Gespräch, so vom Vibe und Niveau, auch wenn wir nicht direkt nebeneinander saßen. Vielen Dank.
Ich fand's auch sehr schön. Es hat sich ganz anders entwickelt, als ich vorher gedacht hätte, aber das ist ja das Allerbeste, was einem passieren kann. Eigentlich, wenn man komplett abweicht von seinem Plan, dann sind es immer die besten Gespräche. Und es ist irgendwie auch, ist irgendwie ganz schön. Ich musste gar nicht davon erzählen, wie ich Taylor Swift auf Dauerschleife gehört habe, während ich die Texte für das Buch geschrieben habe. ist aber auch ganz nett, weil so kann jeder, der sich das vielleicht mal anguckt, dann selbst darüber nachdenken, wie viel von den Texten Wahrheit und Wirklichkeit ist und wie viel nur ausgedachter Eskapismus, weil wir das gar nicht verraten haben. Ist aber auch gut, dass da bleibt die Magie ein bisschen erhalten.
So, genau. Wenn ihr die Arbeit von Janis sehen wollt, wir werden alles in die Shownotes packen. Jetzt hast du noch mal ganz kurz Zeit, Werbung für dich zu machen, was man wo noch kaufen kann, wie man dich unterstützen kann, damit das auch vielleicht irgendwie Sinn und Zweck hat, dass die Leute deine Arbeit noch mal ein bisschen intensiver betrachten können als nur in Anführungsstrichen dein Instagram-Feed oder deine Homepage.
Genau. Wobei die Homepage ist tatsächlich der beste Ort, weil da alles zusammenläuft. Auf dieser Homepage mit dem sehr schwierigen Titel janismatar.com ist halt alles verlinkt. Da ist mein Portfolio, da ist mein Podcast verlinkt, da ist mein Buch verlinkt. Also darüber kommt man auf alles, was ich so mache. Genau. Und falls jemand irgendwie Lust hat, sich das Buch anzuschauen, klar, soll er machen, wenn jemand dabei ist, der sagt, hey, ich finde das Buch total toll, aber ich kann mir die 60 Euro nicht leisten, weil ich bin Student, habe kein Geld, dann soll er mir schreiben. Man findet immer Mittel und Wege, da irgendwas möglich zu machen. Daran soll es nie scheitern. Ja, das war's auch schon. Viel mehr Eigenwerbung will ich auch gar nicht machen.
Deine Bilder sprechen für dich als Werbung. Das war Episode 132. Schön, dass ihr da draußen zugehört habt. Nehmt euch das, was ihr braucht als Inspiration aus dieser Folge. Vielleicht habt ihr Ideen, Ansätze, die ihr ähnlich verfolgt, Projekte, die ihr macht. Lasst uns gerne davon wissen. Schreibt uns eine Direct Message, dass wir auch eure Geschichten hören. Wenn ihr Bock habt, das sage ich natürlich immer, teilt diese Story gerne mit euren FotografInnen-Kollegen oder in der Insta-Story oder bei WhatsApp oder was auch immer. Wir machen das für euch und freuen uns, wenn mehr Leute von uns hören. Das war's. Janis, dir ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, gute Genesung mit deinem Kreuzbandriss und ich hoffe, wir sehen uns in Köln irgendwann demnächst mal wieder persönlich oder vielleicht mal in einem Hotel. Damit meine ich nicht, dass du mich fotografieren sollst.
Ich dachte, das wäre ein Angebot.
Du fotografierst ja keine Männer, offensichtlich.
Das ist tatsächlich, darüber könnte man noch lange sprechen, warum das so ist und ob man das vielleicht mal ändern sollte und warum die Frauen bei mir in der Regel normschön sind und ob das gesellschaftlich schwierig ist oder nicht. Aber das ist genug Stoff für ein andermal.
Ja, das ist doch ein guter Hinweis, denn dann machen wir nochmal eine zweite Runde mit dem Thema. Sehr schön. Ihr Lieben da draußen, geht raus, macht schöne Fotos und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war Episode 132. Bis ganz bald. Glück auf. Ciao.